Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 272. Hinnerk Baumgarten, younger than ever. Da geht noch was. Ja, Hinnerk Baumgarten gehört zu den bekanntesten TV-Gesichtern Norddeutschlands. Er ist Moderator des legendären Roten Sofas, Radioprofi, Event-Host und Buchautor. Doch hinter den Medienmenschen steckt viel mehr. Ein reflektierter Beobachter, ein humorvoller Geschichtenerzähler und jemand, der gelernt hat, Verantwortung für sein Leben und sein Auftreten zu übernehmen, auch dann, wenn es unbequem wird. In unserem Gespräch zeigt Hinnerk, wie man herausfordernde Situationen mit Entschlossenheit meistert. Warum schwierige Interviews manchmal die größten Lernmomente bringen und weshalb das Älterwerden für ihn ein spannendes Abenteuer ist.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Jetzt wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung. Heute habe ich einen Medienprofi bei mir. Man kennt ihn zumindest hier in Norddeutschland aus Funk und Fernsehen. Er sitzt zwar nicht bei mir auf dem roten Sofa hier, aber er sitzt sehr häufig in Hamburg auf dem roten Sofa, das rote Sofa. Herzlich willkommen, Hinnerk Baumgarten.
Lieber Udo, ganz herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf und ich befinde mich aktuell auf einem blauen Stuhl in unserem Büro hier im NDR, wo ich mich sozusagen auf die Sendung heute Abend vorbereite.
Ja, das ist wunderbar. Wir haben schon gemerkt, dass die Studiotechnik nicht immer so ganz funktionieren kann, wie sie funktionieren soll. Manchmal gibt's da Dinge, also wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Ton hier, aber du bist ja bei Profis und manchmal ist das bei Profis gar nicht so. Wir haben gerade eben drüber gesprochen, manchmal ist das Mikrofon schon auf, bevor es auf sein sollte und die Kamera nimmt auf, bevor du überhaupt ahnst, dass sie auf ist. Da ist neulich irgendwas passiert. Was ist da neulich passiert in einer Sendung?
Wir eine klassische Pianistin zu Gast und sie war schwanger. Also so, sie war tatsächlich schwanger, auch sichtbar schwanger und wollte aber ganz gerne das nicht so in die Öffentlichkeit bringen, weil sie hatte da ging es um muslimischen Hintergrund etc. und sie wollte das ein bisschen vorbereiten. So, nun ist es aber leider so, bei einer Live-Sendung passieren halt Dinge manchmal auch live. So, und wir haben eine Sendezentrale in Leipzig, die nimmt uns on air. Die schaltet also pünktlich um 18.45 Uhr, schaltet die uns scharf, dass wir dann auf dem Sender sind und zu hören, zu sehen und so weiter sind. Und aus Versehen hat da in Leipzig schon jemand 2 Minuten vorher den Knopf gedrückt, ohne uns, ohne auch der Regie, irgendwem Bescheid zu sagen. Und das hat gar keiner gemerkt. Da waren wir schon scharf und wir waren noch mitten in den Proben und ich sage über die Deckenlautsprecher zu meinem Regisseur, Wolfram, das können wir nicht machen mit dem Gang nachher zum Piano, zum Flügel, weil dann sieht man ja, dass sie schwanger ist. So, und so in etwa, das kam dann dabei raus, also es war dann on air, keiner hat's gemerkt, erst hinterher kam es dann raus und dann stand es am nächsten Tag in der Zeitung. Insofern hatte sie sich dann eines großen Problems entledigt, weil jetzt war es raus, sie musste es nicht mehr irgendwie vorbereiten.
Das sind so die Momente, die bei Social Media die meisten Klicks bringen. Wir sind ja in einer Gesellschaft, wir gucken ja mal, was ist neu, was ist spannend, was kenne ich, oh, da ist was passiert. Aber du bist ja schon sehr, sehr lange in der Medienbranche. Wann hast du für dich das erste Mal so festgestellt, ich gehöre dahin. Ich will zum Radio und zum Fernsehen. Das war doch schon bestimmt lange her, oder?
Also das war wahrscheinlich sogar schon in der Grundschule. Da hatte ich so eine gewisse, ich habe halt schon gerne geredet und fand das auch nie problematisch, vor anderen zu reden. Ja, das war so ein leichten Hang in diese Richtung hatte ich schon immer. Ich wollte zwar auch mal Tierarzt, ich wollte auch mal Schauspieler werden, aber irgendwie hat mich Radio sehr gereizt und ich hatte dann auch noch einen Freund, der beim NDR gearbeitet hat damals, der war auch ein bisschen älter als ich und der hatte mir dann auch empfohlen, was ich machen könne, um da vielleicht hinzukommen. Also da ging es um Studium, Volontariat etc. Aber hatte ich noch einen anderen Freund, der hat mich damals in der Gründungsphase mit zu Radio FFN genommen. Und das war ja einer der ersten Privatsender in Deutschland. Und das war natürlich noch ganz frei. Und da habe ich dann ab und zu auch mal am Mikrofon mitgesessen in so einer Nachtsendung. Es gab zwar Ärger für den Freund, aber gut. Ich habe Blut geleckt einfach und so bin ich da langsam reingewachsen. Parallel zum Studium habe ich dann Praktika gemacht etc. Und irgendwann habe ich ein Angebot bekommen für ein Volontariat und dachte mir, das ist es, Hinnerk.
Die wichtigste Voraussetzung für einen Auftritt im Radio ist natürlich Stimme und zweifelsfrei, die Stimme hast du dazu, die ist wunderbar, die ist souverän. Und irgendwann kam dann der Sprung zum Fernsehen. Wie kam es denn dazu, dass du, das ist ja eine ganz andere Welt, ne?
Naja, komplett andere Welt. Klar, ich habe natürlich irgendwann auch mal gedacht, Mensch, in welche Richtung kann es noch weitergehen? Und ich habe 8 Jahre lang etwa morgens Radio gemacht, die Hinnerk und Co. Mehr Spaß am Morgenshow bei Hitradio Antenne für Niedersachsen und Bremen. Und da habe ich natürlich gedacht, ja, und was muss da noch mehr passieren? Du willst ja nicht, damals habe ich noch gedacht, du willst ja nicht mit 40, 45 noch den Gute-Laune-Onkel am Morgen geben, weil das ist ja irgendwann, so. Und habe ich mich ein bisschen umgehört, hatte parallel dazu schon Reiseverkaufsfernsehen gemacht und fand Fernsehen einfach interessant. Es war nochmal eine andere Dimension und habe dann so ein bisschen meine Fühler in die Richtung ausgestreckt und bin dann irgendwann, kam es dann mal erfolgreich dazu über ein Casting, dass ich beim NDR die Option bekommen habe, da anzufangen. Parallel dazu waren wir beim Radio gerade Marktführer geworden und außerdem habe ich mir gedacht, Menschenskinders, da waren so viele Berater, die mir sagen wollten, was ich zu tun und zu lassen habe. Und ich bin eher so ein bisschen freier Typ, der auch gerne freispricht und auch spontan agiert und nicht alles immer aufschreibt. Und da habe ich dann zugegriffen beim NDR und so bin ich dann zum NDR gekommen, zum Fernsehen.
Sehr spannend. Du machst ja schon seit langem das rote Sofa. Wie kam es zum roten Sofa? Überhaupt, die Idee finde ich ja cool. Rote Sofa hat ja auch optisch etwas, ne? Da sitzt du auf so einem Ding, meist ist ein super Kontrast da und du wirst ganz anders dargestellt. Wie kam es zu diesem roten Sofa?
Das rote Sofa gibt es ja schon wirklich viele, viele Jahre. Also diese Sendung Das gibt es schon 40 Jahre, das rote Sofa 35 Jahre. Leg mich da jetzt nicht fest auf 2, 3 Jahre. Es kann durchaus sein, dass ich da mal was durcheinander bringe. Also es war ursprünglich als ein Abendstudio-Sendung, eine Magazinsendung geplant hier im NDR. Und dann kam der damalige Redaktionsleiter Thomas Kühn auf die Idee, man könnte doch ein rotes Sofa dahinsetzen als Erkennungssignal. Und dabei ist es dann im Endeffekt geblieben. Und dieses rote Sofa kennt eigentlich in Deutschland jeder. Tatsächlich kann ich behaupten, jeder möchte da gerne hin, weil auch für Buchverkauf ist das fantastisch, weil wir Zeit haben, weil wir live sind, weil wir uns intensiv mit den Gästen beschäftigen. Die Sendung hat sich natürlich auch sehr entwickelt im Laufe der Zeit. Also meine Kollegin Bettina ist schon seit mehr als 30 Jahren dabei. Inka ist 20 Jahre oder 21 Jahre dabei. Ich bin 20 Jahre dabei. Also das ist schon ein ganz, ganz tolles Format, was wirklich sich immer, es hat sich so toll entwickelt auch. Und es ist so beliebt, tatsächlich auch ein Quotenbringer im NDR Fernsehen. Und es gibt keinen Schauspieler, keinen Künstler, der diese Sendung nicht kennt. Und ich möchte fast sagen, wir hatten sie schon alle.
Ja, das stimmt. Also viele meiner Kollegen waren schon da. Nanette Emmerich zum Beispiel war da. Dörte Mark, die blinde Speakerin, die glaube ich war mal in deiner Show. Und da habt ihr, soweit ich weiß, gab's kein Licht. Kann das sein, dass du mit Dörte Mark mal was gemacht hast?
Kann durchaus sein, weil sowas lassen wir uns natürlich einfallen, weil das wir dann auch sagen, wir versuchen mit unseren Gästen Situationen zu kreieren, die etwas mit ihnen zu tun haben. Ob das nun ein besonderer Herzensort ist für bestimmte Gäste, wohin sie gerne reisen, wo sie vielleicht ein Ferienhaus haben oder wo sie besondere Erlebnisse hatten oder wie bei Dörte, wo ich als Moderator das möglicherweise mal nachempfinden kann, wie das für mich ist, diese Dunkelheit. Das kann man natürlich, sollte man nicht komplett ausreizen, bis es dann irgendwie lächerlich wird, aber einfach nur mal so ein kleines Gefühl zu geben, auch dem Zuschauer. Wie ist das eigentlich, wenn der Bildschirm plötzlich schwarz ist? Also insofern, solche Sachen lassen wir uns immer einfallen.
Sehr spannend. Und viele glauben, ich möchte da auch mal hin. Aber ganz ehrlich, das ist eine Dreiviertelstunde Programm. Die musst du füllen können. Und die musst du füllen können mit Dingen, die die Zuschauer auch interessieren. Da kannst du nicht einfach nur sagen, na, ich habe ein tolles Buch und das ist ganz schön. Nein, du musst echte Storys haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, oder?
Ja, wichtig ist natürlich, klar, die interessante Lebensgeschichten, interessantes Expertenwissen ist auch wichtig. Solche Leute haben wir ja auch, die sich in der Wissenschaft, Medizin etc. besonders gut auskennen. Oder also es sind ja nicht nur Schauspieler oder Sängerinnen, Sänger, die wir auf dem roten Sofa haben, auch politische Menschen, auch Journalisten, die aus bestimmten Regionen berichten können. Also es ist ein buntes Potpourri. Die Mischung macht es bei uns. Das lieben auch die Zuschauer, dass sie sagen, ich kriege auch Celebrities, also Prominente, aber genauso kriege ich auch Menschen, die ein bestimmtes Wissen verkörpern, die was zu erzählen haben. Also man muss natürlich schon was zu erzählen haben, ne? Also es ist ja auch keine Werbesendung. Hallo, ich habe ein Buch. Toll, kauft mal dieses Buch. Nein, darum geht's ja nicht. Wir machen das ja nicht nur für die Gäste unsere Sendung, sondern für die Zuschauer, dass die Zuschauer was mitbekommen.
Ich glaube, ganz wichtig ist, ein guter Talk macht aus, der darf auch mal spontan sein. Also nicht nur alles abgelesen, ich finde es ja fürchterlich. Ja, natürlich hat man seine Moderationskarten, aber wenn man sich strikt an die Moderationskarten hält und sagt, Entschuldigung, eine Frage haben wir noch ausgelassen, das wollte ich auch noch fragen. Ich denke, dann ist die Sendung tot. Und manchmal ist das sehr herausfordernd. Manchmal kann das richtig in die Hose gehen. Ich habe extra gefragt, Leute, gibt es etwas, was ich nicht ansprechen kann? 2013 gab es eine Sendung, das, und da hat jeder gesagt, da hattest du die liebe Schauspielerin Katja Riemann. Und dieser Talk war nicht so ganz einfach, glaube ich. Der war eine herausfordernde Persönlichkeit. Und wenn du das Gefühl hast, die hat gar keinen Bock darauf, was mache ich dann jetzt? Irgendwie ist das so ein bisschen in die Hose gegangen. Aber ich habe mir das auch ein-, zweimal angeschaut, nicht in der Vorbereitung. Das hatte ich schon früher mal gesehen. Habe gesagt, also so einen Talkgast möchte ich auch nicht unbedingt haben. Was hast du daraus gelernt? Was hat sich daraus ergeben aus diesem Talk? Vielleicht nimmst du Zuschauer oder Zuhörer nochmal mit, was da überhaupt passiert ist.
Also interessanterweise stößt du mich jetzt gerade drauf, dass das schon fast 13 Jahre her ist. Interessanterweise sagt es, ich sag mal, die ersten Jahre hat es täglich jemand erwähnt, dann wurde es wöchentlich, jetzt ist es noch zweimal im Monat, dass jemand darauf mich anspricht. Das ging sehr viral, war überall bekannt, war am nächsten Tag auch auf der Seite 1 der Bild-Zeitung und jeder wollte was von mir. Zeitung, Hörfunk, Podcast, Magazine, Fernsehen, alle wollten was von mir. Und vor allen Dingen wollten alle natürlich, dass ich diesen Streit oder diesen vermeintlichen Streit, es war ja gar kein Streit, irgendwie noch weiter befeuere. Aber das habe ich dann Gott sei Dank nicht gemacht. Ich habe denen in der Bild am Sonntag zum Schluss ein Interview gegeben. Da habe ich gesagt, Mensch, wenn es nicht lieber auf den ersten Blick war, dann wird es vielleicht irgendwann nochmal eine Chance geben. Und damit war das Thema ad acta gelegt für mich, ohne schmutzige Wäsche zu waschen. Was ist passiert? Im Endeffekt, das ist halt eine Live-Sendung. Sie konnte vielleicht mit meinen Fragen nicht was anfangen und war so ein bisschen unwirsch, aber letztendlich war, glaube ich, die Problematik hauptsächlich, dass wir einen Beitrag hatten aus ihrem ehemaligen oder aus ihrem Heimatdorf Kirchweihe bei Bremen. Ein sehr schöner Beitrag, wo wir mit Menschen gesprochen hatten, die sie kannten, auch damals aus der Kinderzeit, die außerordentlich positiv über sie gesprochen haben. Wir haben nichts Kompromittierendes gezeigt. Das fand sie aber trotzdem nicht gut. Ich fand den Beitrag sehr anrührig, muss ich sagen, sehr sympathisch. Sie war total pissed, um es so zu sagen. Und ab da ging nichts mehr. Wo bin ich hier? Was ist das mit dem Licht? Ja, nee, meine Tochter ist keine Schauspielerin. Nee, dies und das und jenes. Es war halt so. Es war halt so. Und was habe ich daraus gelernt? Sehr viel. Erstens, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass wir haben immer so ein kleines Ohr. Ne? Da ist so ein kleines Hörgerät im Ohr, wo die Regie dann mal was sagen kann. Aber das ist zu 99,9% nicht inhaltlich, sondern bezieht sich meistens auf Zeit oder im Notfall, wenn ein großes Unglück passiert ist oder ein Tor bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, wo man nochmal live denn drauf eingehen kann. Aber an dem Tag, wo ja vielleicht mal was Hilfe vielleicht für den Moderator, der ja dann doch allein im Fokus sitzt, wäre ja interessant gewesen. Das war aber ganz ruhig. Da kam gar nichts. Also wirklich null. Da war Rätselraten, man hörte quasi Fragezeichen durch das Ohr. Und ich habe dann einfach für mich gesagt, ja, wenn sie dann nicht so eine Lust zu hat, dann frage ich einfach die Fragen, die ich mir so vorbereitet hatte. Und dann warten wir mal ab, bis die Sendung zu Ende geht. Ja, das haben wir dann irgendwann auch geschafft. Auch da wurde es 19:30. Vielen Dank für die schöne Sendung. Wiedersehen und tschüss. Ja, und gelernt habe ich daraus, da hätte ich da möglicherweise auch sagen können, Sie dürfen gerne gehen, Sie müssen hier nicht sitzen. Das hätte ich sagen können, das würde ich heute sagen. Aber in dem Moment habe ich mich halt anders entschieden und habe das durchgezogen. Tja, mein Gott, also...
Find's spannend, weil wir leben doch auch von Fehlern, die wir machen.
Na klar, das ist ganz ehrlich, was wäre das? Wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir doch gar keinen lustigen Jahresrückblick. Das ist doch wunderbar. Ich liebe solche Live-Situationen, wo vielleicht auch mal was schief geht. Finde ich ganz, ganz spannend. Und ja, Gott sei Dank sind wir live. Gott sei Dank kann sowas bei uns passieren.
In manchen Ländern sind die Herausforderungen noch viel größer, ne? Wenn du zum Beispiel in einem amerikanischen mit einem Präsidenten sprichst, da wirst du schon mal beschimpft als Journalist oder wirst mal verwiesen, dass du die Klappe halten sollst. Also insofern ist es doch hier völlig harmlos. Nur mal eine Frage, habt ihr danach noch miteinander gesprochen oder gar nicht mehr?
Nee, gar nicht mehr.
Okay, alles klar.
Also nach der Sendung schon. Vielen Dank und tschüss und auf Wiedersehen, ne?
Ja. Aber was mich ja fasziniert bei dir, du bist ja ein Mann, der Haltung zeigt. Und das ist heute, deswegen heißt ja auch der Podcast Erfolg braucht Verantwortung, du übernimmst ja auch Verantwortung. Die hast du mal 2017 übernommen und das ist völlig schief für dich ausgegangen. Da standen doch so zwei Typen ziemlich angepisst und haben auch gepisst, man soll das ja eigentlich nicht sagen, im Rundfunk und im Fernsehen, an einer Mauer in Mallorca. Und du hast denen gesagt, dass das nicht so das Richtige ist. Die fanden das nicht so gut und es gab Bilder von dir, die sahen ziemlich schlimm aus, denn die haben dich verprügelt und getreten. Du hast Haltung gezeigt und das ist ja etwas, was wichtig ist. Was hast du daraus gelernt? Würdest du das heute wieder machen?
Also erstmal muss ich sagen, ich finde Haltung, ich glaube gar nicht, dass das richtige Wort ist, weil ich auch bei Haltung bin ich dann fest in meiner Ansicht und bewege mich nicht mehr, auch in einem Gespräch. Deswegen bin ich von diesem modischen Wort Haltung überhaupt nicht überzeugt. Das Einzige, was ich gemacht habe in dem Moment ist, ich habe halt nach vernünftigem Menschenverstand reagiert. Wenn du am Ballermann zu einer Nebensaisonzeit, wo niemand sonst ist, zwei junge Deutsche siehst, die unter Abgrölen deutscher Lieder auf einem Mauervorsprung in hohem Bogen auf dem Strand pinkeln, dann finde ich, kann man da schon mal den Menschenverstand einschalten und sagen, Leute, was ist denn das hier für Mist? Kommt da mal runter, hört mal auf mit dem Scheiß. So, und das habe ich halt getan, weil ich meine, als Tourist, als Deutscher auf Mallorca, das ist nicht unser Land, das ist Spanien, sich so zu benehmen, das ist einfach eine glatte Sechs. So, und das habe ich gesagt und dann gab es mit dem einen von den beiden eine kurze, ja, Konfrontation. Wir standen uns gegenüber und haben so ein bisschen hin und her, so, na, was willst du denn? Ah, komm, lass mich. Ah, komm, ja, erzähl doch, was du willst, bla bla. Und irgendwie hat er mich geschubst. Ich bin nach hinten gefallen aus meinen Flipflops, weil ich hatte Flipflops an dem Tag. Bin auf den glatten, also komplett auf den Rücken gefallen. Hab noch gedacht, wie schön, weil ich mich auf den Ellbogen abstützen konnte oder abfangen konnte, habe ich noch gedacht, nichts kaputt gegangen, das hat man gemerkt. Und in dem Moment hatte Schuhe an, einmal volles Programm ins Gesicht getreten. So, da war ich minutenlang weg. Meine Tochter, die auch dabei war, kam dann dazu. Freunde von mir, zwei Freunde, befreundetes Pärchen, kamen auch dazu. Die hatten vorher woanders gestanden und das gar nicht so mitbekommen. Die haben gedacht, ich bin tot. Ich lag minutenlang bewusstlos da auf dem Grund. Die Jungs sind abgehauen. Und lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann bin ich aufgewacht, habe mich ein bisschen gewundert, warum ich hier liege, ging dann ins Krankenhaus, Polizei und so weiter. Ja, also hier, die Vorderzähne mussten erneuert werden, die Nase war schief, blaues Auge und so weiter. Mann. Letztendlich gab es Fotos von den Jungs, letztendlich ging das immer so ein bisschen weiter und sie wurden dann auch geschnappt. Es kam dann auch mal zum Prozess, war natürlich ein Riesenthema, auch in den Medien. Ganz groß, also auch wieder Seite 1 Bild-Zeitung. Man kann sich nicht vorstellen, was da los war. Es ist halt so gewesen und ich würde es jederzeit wieder machen, weil ich finde, das geht nicht. Man muss auch mal die Stimme erheben. Sagen wir es mal einfach so. Letztendlich war es ein bisschen schade. Ich habe den jungen Mann dann, der getreten hat, auch getroffen vor dem Gericht. Da gab es dann noch irgendwann mal die Klage vor Gericht, das war ja ein Obermaat von der Marine und da habe ich ihn davor getroffen, sah ordentlich aus. Er hat sich auch bei mir entschuldigt, hat gesagt, sie hätten sehr viel getrunken, hätte einen Filmriss gehabt, etc. Da sage ich so, pass auf, es bringt ja nichts, wenn du jetzt hier verknackt wirst und vielleicht aus der Bundeswehr ausscheidest, aus der Marine ausscheidest und dann nimmt das vielleicht noch ein böses Ende wegen Arbeitslosigkeit etc. Besser ist doch, wenn du dabei bleibst und vielleicht von diesen Erfahrungen erzählst und den jungen Kollegen was mitgeben kannst für die Zukunft, dass man sowas eben nicht macht, um es mal runterzubrechen. Dahingehend habe ich auch ausgesagt, letztendlich sind die beiden zu einer Strafe von 1.000 Euro verknackt worden und das Verfahren wurde eingestellt. Das fand ich von der Richterin jetzt ein bisschen merkwürdig, weil zumindest einen kleinen Eintrag hätte ich mir gewünscht, dass es einfach irgendwie nicht so weg ist, ohne dass irgendwas passiert ist. Das hätte ich mir gewünscht.
Da gebe ich dir völlig recht. Aber das manchmal, also bei Gericht kenne ich mich aus. Ich bin noch Ehrenrichter am Sozialgericht und ich weiß, dass manchmal so Dinge oder sagen wir mal Urteile getroffen werden, wo ich dann sage, das hätte man auch anders machen können. Oder man hätte für diesen Scheiß nicht verhandeln müssen. Wir haben einmal für einen Streitbetrag von 5,40 Euro verhandelt. Und da sage ich dann einfach mal, nur ist gut. Lass das einfach. Aber ich finde es wichtig, eben auch da wieder entschlossen zu sein. Und du hast es ja gesagt, am besten ist, wenn man es verhindern kann. Ich hatte mal so eine Situation, wo mir jemand vor der Blutspende einen Maler in die Fresse schlagen wollte. Er meinte, ich wäre doch Faschist. Und mein Prinzip ist immer, versuch's doch mal auf eine gute Art und Weise. Und ich habe es durch Kommunikation geschafft, dass wir uns nachher die Hand gegeben haben und er sich bei mir entschuldigt hat. Aber deswegen, weil ich gefragt habe, was hat dich denn so nach vorne gebracht? Und manchmal sind es Dinge, die Menschen antriggern, die man gar nicht vermutet. Aber du bist ja jemand, der sich sehr mit öffentlichen Auftritt oder mit Auftritt beschäftigt. Du bist ja auch Coach für Menschen, die sagen, ich möchte gerne mal auftreten vor der Kamera. Was erzählst du denen? Was hast du da für Klienten?
Das sind im Grunde Menschen, die möglicherweise auch für Unternehmen ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, auch vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal etwas sagen müssen, eine Mannschaft mitnehmen müssen. Und man glaubt es halt gar nicht, wie viele Menschen Respekt davor haben, vor anderen zu sprechen. Und ich möchte es so sagen. Ich versuche zu vermitteln, dass Menschen Lust am Reden haben. Weil Lust am Reden ist ja genau das andere, als Angst vor einer Rede zu haben. Lust zu haben, diesen Moment zu genießen, diesen Moment als Chance zu begreifen. Ich habe jetzt die Chance, etwas zu erzählen, etwas von mir zu erzählen, etwas über andere zu erzählen, Menschen mitzunehmen. Das ist ja eine große Chance, dass in dem Moment mir andere zuhören. Und diese Chance, mit Lust kann man diese Chance sehr viel besser nutzen.
Jetzt will ich noch ein Thema sagen. Du bist ja auch jemand, der sehr sportlich ist. Ich habe zwar auch eine Platzreife im Golf, aber du bist ja fast der Profi. Du gibst ja ein Magazin mit heraus beim Golf. Du hast einen Podcast, Grün und Saftig. Das ist ja irre. Ist das dein zweites Leben, das Golfspielen nach der TV-Moderation oder irgendwie?
Ehrlicherweise bin ich schon mit 14 Jahren zum Golf gekommen.
Oh.
Das heißt, es sind schon ein paar Jahrzehnte, die ich Golf spiele. Ich habe vorher 2 Jahre lang Caddy gemacht, bin da immer zu dem Verein hingegangen, Burgdorfer Golfclub, habe gesagt, ja, brauchen Sie einen Caddy, habe mir 20 Mark verdient. Und 2 Jahre später habe ich dann selber angefangen. Und Golf hat mir einfach unglaublich viel gebracht in meinem Leben. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, Menschen auf eine unvoreingenommene Art und Weise kennengelernt, weil beim Golf zählt nicht, wer du bist und was du machst und was du hast, sondern da zählt eigentlich nur, wie benimmt man sich auf dem Golfplatz, wie spielt man Golf, wie angenehm ist es mit dir, eine Runde Golf zu verbringen. Das sind ja dann auch 4 bis 5 Stunden oder wie auch immer, oder zu trainieren oder gemeinsam Spaß zu haben. Also Golf ist sowas Fantastisches. Es ärgert mich immer wieder, dass Golf eigentlich nur in Deutschland diesen reichen Sportruf hat. Das ist so lächerlich, liegt wahrscheinlich auch an den alten Fernsehserien Derek der Alte und Co., wo Golfer immer irgendwie blöd dargestellt wurden. Der Rechtsanwalt, der golft mit einer karierten Hose im schlechten Schwung und da irgendwo langläuft und total kreblich, arrogant aussieht, das ist dann meistens der Verdächtige. Und insofern hat sich so ein Nimbus des reichen Sports aufgebaut. Es ist nicht so. Golf ist die allergeilste Challenge, die es so zumindest für mich, sportlicher Seite gibt. Es ist auch ein Lebensthema, weil man sich damit beschäftigen kann. Reisen, Equipment, Freunde treffen, sich unterhalten, Natur erleben. Es ist großartig, was Golf für eine Vielfalt bietet. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Es ist nicht so teuer. Ich meine, geh mal Windsurfen, was du da brauchst. Geh mal auf den Squash-Court, da braucht man auch. Muss man jeden Court muss man mieten, etc. Das läppert sich auch. Fitnessstudio läppert sich auch. Also Golf ist einfach, ist toll. Ich kann nicht nur so sagen. Und was wir da machen, ist eben auch, da muss ich dich leicht korrigieren. Also fast ein Profi. Ich bin sogar von dem fast ein Profi weit entfernt, weil wir haben mit unserem Magazin Golf & Style und dem Podcast Grün und Saftig haben wir sehr engen Kontakt auch zu vielen Profisportlern, Profisportlerinnen. Und das ist ein anderer Sport, den die betreiben. Die sind so viel besser, so viel besser. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist schon stark. Aber trotzdem, wir können viel von denen lernen, auch als Amateure. Und es macht ja auch Spaß. Und es ist toll, das mitzuerleben. Sind denn irgendwie auch sportliche Idole?
Ja, nun gibt es ja auch einige Personen, zum Beispiel amerikanische Präsidenten, die dem positiven Image des Golfs nicht unbedingt zuträglich sind. Deswegen finde ich das gut, dass du sagst, Golf ist ein toller Sport und es geht natürlich um die Begegnung und miteinander zu reden und ähnliche Dinge.
Naja, das kann jeder sehen, wie er möchte, ob Donald Trump da dem Golfsport zuträglich ist oder nicht. Auf jeden Fall hat er großartige Plätze. Auf jeden Fall ist er für sein Alter, das darf man nicht vergessen, auch noch relativ sportlich und kriegt das noch ganz gut hin. Ich finde es legendär. Ich habe einmal etwas sehr Lustiges gesehen, was auch viel Selbstironie oder Selbstbewusstsein von Donald Trump zeigt, als er nämlich an einem Golfplatz abgeschlagen hat. Und da hat ihn der Announcer, also das war jemand, das ist nicht üblich normalerweise, aber bei dem war es halt üblich, weil er mit irgendwelchen anderen Prominenten gespielt hat. Hat er gesagt, der Announcer, also der Ansager auf dem ersten Abschlag, meine sehr verehrten Damen und Herren und hier der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. So, er geht an den Abschlag, das war zu der Zeit, als er nicht Präsident mehr war, er geht an den Abschlag und sagt in die Kamera, und der 47. Das hatte ich schon, das war sehr geckig, das war schon cool.
Das ist spannend. Ja, dann kommen wir noch zu einem ganz wichtigen und letzten Thema. Das heißt, wir beide gehören ja schon zu einer Gruppe, wir werden ja auch langsam älter, ne? Aber beide können wir sagen, we are looking younger than ever und da geht einfach noch was, denn du bist ja auch Autor dieses Buches, du hast dir Gedanken gemacht darüber, wie ist es denn einfach jenseits der 50, warum haben Männer damit manchmal so Probleme, das zuzugeben? Wie ist die Selbstreflexion? Wie kam es zu dem Buch und was ist deine Botschaft, die dahinter steht?
Also ich wollte im Grunde mit Younger Than Ever, das Buch ist jetzt schon 3 Jahre erschienen, also ist schon ein bisschen her. Ja, aber ich
ist
immer
auch
noch
älter geworden, das Buch, klar.
Das Buch ist auch älter geworden, aber es ist immer noch aktuell und ich mache auch immer noch Lesungen. Ich habe mittlerweile eine Musikerin, eine ganz, ganz tolle Musikerin dabei, Kat Wulff, die singt entsprechend auch so ein bisschen selbstironisch Songs dazu. Also das ist schon ein richtiges Event, was wir auf die Bühne zaubern. Und das Buch ist im Endeffekt entstanden, weil ich auch mal sagen wollte, Männer über 50 brauchen auch mal eine Stimme und Männer über 50 kennen das und Frauen, wenn sie das Buch gelesen haben, wissen sie, dass Männer über 50 auch einen kleinen Schuss haben möglicherweise, aber trotzdem zu verrückten Dingen in der Lage sind und auch in der Lage sind, Emotionen zu zeigen. Also es ist in vielen Teilen ein Buch über das, was ich erlebt habe in meinem Leben. Was ich aber auch als Ü50-Jähriger in Sachen Sport, in Sachen Fitness, körperlicher Verfall, Vorsorgeuntersuchung, auch mal sexuelle Niederlagen, was ich da so erlebt habe und wie man da auch rauskommt, oder ich zumindest rausgekommen bin. Also man soll auch, und das ist für mich ganz wichtig, über sich selber lachen können. Und gerade das, wenn man Ü50 ist, muss man über sich selber lachen, nicht verbittert, nicht vergrämt sein, sondern Spaß im Leben haben. Wie ich gerne sage, erstens, lieber älter werden als nicht. Und zweitens, auch Ü50, da geht noch was. Da geht immer noch was.
Ja, natürlich.
Das ist so.
Super. Und vor allen Dingen, was wir an dieser Stelle vielleicht auch mal den Männern, liebe Männer über 50, raten sollen. Ich komme ja aus dem Bereich der Medizin, der Intensivmedizin. Ich kenne das schon ziemlich genau und ich weiß, Männer sind die größten Angsthaben. Wenn du die Angst hast, wenn du denen Blut abnehmen willst und sagst, hey, tut das weh, gehen Sie weg mit dieser Nadel. Nein, liebe Männer, für Frauen ist das völlig selbstverständlich. Geht zur Vorsorge hin und du hast es ja selber im Oktober am eigenen Leibe erfahren, was plötzlich passiert. Da gibt's hier an den Nieren so eine Steine. Und wenn diese Steine durch dieses enge Rohr, dann tut das wahnsinnig weh. Und ich glaube, das ist das, was du erlebt hast, glaube ich, im Oktober, ne? Mit den Nierensteinen.
Ja, es ist insofern, ich habe tatsächlich über ganz, ganz viele Jahre, bestimmt 8, 9 Jahre Rückenschmerzen. Und diese Rückenschmerzen ziehen immer in den vorderen Unterbauch rein. Und das ist es war schon ein Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht so ein frohes Gemüt wäre, dann hätte ich da schon dunkle Wolken über meinem Kopf permanent gehabt, weil ich mit Diclofenac und so weiter gelebt habe, um das zumindest einigermaßen im Griff zu kriegen. Also das ist schon, war kein Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und dann sind wir einfach mal drauf gekommen, als ich am Asklepios-Klinikum in Hamburg war, bei dem dortigen Nierenpapst. Der hat gesagt, Mensch, guck doch mal nach, ob du vielleicht einen Stein hast. Weil erst war gedacht, so eine Zyste könnte möglicherweise Nerven im Rückenmark angreifen. Hat er gesagt, aber guck noch mal nach, ob da ein Stein ist. Und da haben wir einen großen Stein in der linken Niere festgestellt. Und den habe ich mir dann halt rausnehmen lassen. Das war, um es kurz zu machen, das lief schon okay bei der Operation, aber Schlauch unten, dann Schlauch also unten durch, dann Schlauch direkt am Rücken in die Niere rein, also zwei Schläuche hinab war das und gab dann auch eine Blase, die sich nicht mehr entleeren konnte. Dann musste nochmal ein Katheter gelegt werden, dann wieder raus, dann am nächsten Tag wieder nochmal ein Katheter. Das ist nicht so richtig angenehm, das macht nicht so einen Spaß. Ich hatte auch wahnsinnige Schmerzen, weil die Niere ein bisschen angeschwollen ist, weil es Koagel gab, also so Blutpfropfen, die alles verstopft haben, den Harnleiter. Aber nach 8 Tagen wurde es dann besser. Es wurde dann deutlich besser. Kurz bevor wir eine Harnleiterschiene hätten einlegen müssen, wurde es besser und ich konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Und was kann ich sagen? Es ist alles gut geworden und vor allen Dingen, ich habe seitdem keine Rückenschmerzen mehr. Das Thema ist durch. Offensichtlich hatte ich die letzten 8, 9 Jahre immer leichte Steinabgänge, die halt Verletzungen im Harnleiter oder wo auch immer provoziert haben und dann diese Muskelreaktion, diese Verhärtung im ganzen Unterbauch provoziert haben und aus eben Grund meiner Schmerzen waren.
Ja, und das muss man auch sagen, liebe Männer, manchmal liegen die Ursachen ganz woanders, nicht da, wo die Schmerzen sind. Und ich kann mich noch erinnern, also ich habe auch mal auf der Urologie gearbeitet und Intensivmedizin. Und was wir damals gemacht haben, wenn die so kleine Steine hatten.
Trinken.
Ja, trinken sowieso, trinken. Und was haben wir gemacht? Die mussten die Treppe runterhüpfen. Es ist wirklich so und ganz witzig, damit diese Steine sich durch diesen engen Harnleiter dann durchpressen. Und wenn der Stein abgegangen war, dann war das immer ein Riesentheater. Juhu, das Ding ist raus, wunderbar. Ja, also so kann es passieren.
Ja.
Und deswegen glaube ich, müssen auch gerade wir Männer, und da passt ja dein Buch wunderbar dazu, uns Gedanken machen, dass vielleicht nicht immer alles geht.
Es ist ja einfach so, Männer denken ja immer, wenn ich nicht zum Arzt gehe, dann bin ich auch nicht krank. Das ist ja so. Aber ich sag mal, lieber schon mal eher mal drauf achten, auf die Körpersignale achten, auch ein bisschen was tun sportlich, um gar nicht erst in die Situation zu kommen, dass man wirklich ernsthaft krank wird. Also weil oft gibt es halt Signale im Körper, die sollte man ernst nehmen. Man muss nicht wegen jedem Wehwehchen zum Arzt rennen, das ist auch klar. Aber schon mal Vorsorge etc. ist schon wichtig, um da safe zu sein.
Du weißt wahrscheinlich, kennst du die beiden wichtigsten Gründe, warum Männer nicht so gerne zum Arzt gehen?
Kalte Hände und
Ja, okay, das könnte wirklich sein, wenn es ja, das ist klar. Nein, aber die beiden wichtigsten Gründe sind Angst vor Schmerzen und das zweite ist die Angst vor einer schlechten Nachricht.
Ja, genau, das meine ich ja. Ne? Und solange man nicht zum Arzt geht, hat man keine schlechte Nachricht. Ne?
Je länger du wartest, umso schlechter wird die Nachricht und schlechter die Aussicht, wieder vollkommen zu genesen. Also deswegen lieber früher gehen. Ja, was bedeutet absolut. Der Satz, wenn man das mal vielleicht so zum Schluss sagen, younger than ever, was bedeutet das heute für dich? Wo würdest du sagen, was würdest du auch Menschen raten, in diesem Fall younger than ever sich zu fühlen und zu sein?
Ich glaube, Altern beginnt im Kopf. Das heißt, wenn du eine gesunde Lebenseinstellung hast, eine positive Lebenseinstellung, dann altert man auch nicht so schnell. Wenn ich mit 60 die ganze Zeit an die Rente denke und mir sage, Mensch, in 5 Jahren bin ich in Rente, dann fängt man schon automatisch an, sich wie ein Rentner zu benehmen. Nein, lass uns doch sagen, ich habe noch viel vor. Ich will noch dies machen, ich will noch das erreichen. Ich habe noch Spaß an diesem oder jenem Thema. Also einfach im Kopf ein bisschen jünger bleiben, ein bisschen aktiver bleiben. Um einfach, und das strahlt auch nach außen aus, da bin ich ganz sicher, um einfach am Leben teilzunehmen, um dabei zu sein. Sich nicht selber einzureden, dass ich jetzt aufs alte Eisen gehe. Nein, nein, da geht noch was. Bleib jünger.
Lieber Hinnerk, was für gute Schlussworte. Da geht noch was. Und ich hoffe vielleicht, die eine oder andere Begegnung werden wir noch haben in Hamburg. Vielleicht auf dem nächsten Event, vielleicht wieder bei der Euromainz oder wo auch immer. Ich danke dir sehr für deine Zeit und diese vielen inspirierenden Gedanken, die du uns mitgegeben hast. Herzlichen
Lieber
Dank.
Lieber Udo. Sehr gerne, herzlichen Dank.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.